Dear Yuval Harari, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Zeitungsverlegerkongress oder mit anderen Worten, wie wir gerade gehört haben, herzlich willkommen in der deutschen Underground-Szene. Das ist doch so, oder? Keiner Zweifel. Yuval Harari war so freundlich, mir vor 2 Monaten zur Vorbereitung unseres Gesprächs, das wir nachher führen werden, ein Vorab-Exemplar seines neuesten Buches 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert zu schicken. Geht in diesem Buch um alle Fragen, die uns auch als Verleger zurzeit umtreiben. Künstliche Intelligenz, Daten, Überwachungskapitalismus der Tech-Plattform, Blockchain, Terrorismus, die Folgen der Migration und die ethischen Konflikte durch selbstfahrende Autos und so weiter. In seiner handschriftlichen Widmung Yuval Harari, Artificial Intelligence is less dangerous than natural stupidity. Von diesem Satz inspiriert möchte ich Ihnen heute eine Erfindung vorstellen, die viele Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte von Facebook bis Google, von elektrischen autonomen Autos bis zur virtuellen Realität in den Schatten stellen kann. Sie wird die Zukunft prägen. Sie kombiniert das Beste der Vergangenheit mit dem Segen modernster Technologie. Sie hat das Potenzial, in politisch instabilen Zeiten für Gerechtigkeit, Transparenz und Offenheit zu sorgen. Sie kann die Demokratie stützen. Mehr noch, die Erfindung, die ich meine, ist eine essentielle Voraussetzung zum Entstehen und zur Erhaltung von Demokratie. Ich spreche von der Zeitung. Ich spreche vom Zeitungsjournalismus, vom Prinzip Zeitung. Dem Prinzip Zeitung, das sich vom Papier emanzipieren wird und auf digitalen Distributionskanälen erfolgreich sein wird. Es sind hunderte Eigenschaften, die das Prinzip Zeitung zu einer überlegenen Erfindung der Gegenwart machen. Für manche gehört der Geruch von frisch bedrucktem Papier dazu, für andere ist es die Push-Option für Nachrichten auf dem iPhone. Ich möchte heute nur über 3 Eigenschaften des analogen und des digitalen Zeitungsjournalismus sprechen, die mir persönlich am wichtigsten sind. Die wichtigste Eigenschaft des Prinzips Zeitung ist für mich zuallererst die Suche nach der Wahrheit. Ein guter Journalist hat zur Wahrheit in etwa dasselbe Verhältnis wie ein Trüffelhund. Schweine übrigens gibt es gar nicht bei der Trüffelsuche. Die sind seit Jahrzehnten aus der Mode und in den meisten Ländern hat es sie nie gegeben. In Italien sind sie sogar verboten. Also Trüffel werden ausschließlich von Hunden gefunden. Ein guter Journalist also hat zur Wahrheit dasselbe Verhältnis wie der Hund zur Knolle, die ihm seinen Namen gibt. Aber mehr noch als das Tier im Wald muss der Journalist auf seinem Weg enorme Hindernisse überwinden. Denn vom Pressesprecher bis zum Politiker, vom Wirtschaftsjournalisten bis zum selbstberufenen Aktivisten möchten ihm viele, denen er auf seinem Weg begegnet, ihre eigene Wahrheit als die Wahrheit verkaufen, nach der er sucht. Und bei manchen Journalisten, bei schlechten Journalisten, die nicht die Wahrheit suchen, sondern Vorurteile verstärken, ist es so, dass sie den größten Gegner ihrer Suche sehen, wenn sie in den Spiegel schauen. Der Ruf unseres Metiers ist nicht der allerbeste dieser Tage. Ich erinnere mich an eine Behandlung bei einem Osteopathen vor einigen Monaten, mit dem ich mich angeregt eine Dreiviertelstunde lang unterhielt und dann fragte er mich, was machen Sie denn beruflich? Und ich sage, ich bin Journalist. Und er sagt, ach, das überrascht mich. Sage ich, warum das? Sagt er, ja, ich fand Sie eigentlich ganz nett. Ich sage, aber wie kommt das denn, dass Sie so ein schlechtes... Sagt er, ja, Sie Journalisten, Sie stecken doch alle mit der Politik unter einer Decke. Das ist doch alles mit Merkel abgesprochen vorher, was Sie publizieren. Ich war schockiert, aber als kleinen Mosaikstein in der Wahrnehmung unseres Metiers habe ich versucht, es für einen Moment ernst zu nehmen. Der New Yorker Journalistikprofessor Jay Rosen hat in diesem Sommer mit 53 Publizisten in Deutschland gesprochen. Im Anschluss schrieb er ihnen einen Brief, den die FAZ veröffentlicht hat. Ich zitiere, es ist nicht euer Job als Journalisten, den Menschen zu sagen, was sie denken sollen, aber es ist euer Job, sie darauf hinzuweisen, worüber sie nachdenken sollen. Ein Beispiel. In den vergangenen Monaten sind mehrere Deutsche durch die Hand von Flüchtlingen gestorben. Die Taten haben viel Aufsehen in der Bevölkerung verursacht, weil viele Bürger sie im Kontext der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sehen und in der Folge als ein Grund für das Erstarken der AfD. Ich habe mich über diese Fälle nicht immer gut informiert gefühlt. Im Fernsehen, im Radio, in Zeitschriften und in Zeitungen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Prinzip Zeitung in allen Fällen seiner Verpflichtung zur Wahrheitssuche wirklich gerecht geworden ist. Fand in Chemnitz eine Hetzjagd auf Ausländer in der Folge der Ermordung eines 35-Jährigen durch Asylbewerber statt oder gar ein Pogrom, wie eine bekannte Journalistin öffentlich verkündete? Wurde wiederum in Köthen ein Mann nicht von zwei jungen Männern aus Afghanistan ermordet, sondern starb er an einem Herzinfarkt? Falls er aber, während er offenbar zusammengeschlagen wurde, Herzprobleme erlitt, bedeutet das dann wirklich, dass er nicht durch Gewalt ums Leben gekommen ist, wie eine große deutsche Zeitung auf Twitter schrieb? Die beiden mutmaßlichen Täter wurden jedenfalls, so die Pressemitteilung der Polizei, festgenommen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Waren die Aufwallungen in den Städten von links wie von rechts wirklich nicht so wichtig wie, sondern noch wichtiger als die Todesfälle an sich? Am Tag nach dem möglichen Mord in Chemnitz berichteten 0 von 12 überregionalen Medien, die ich mir angeschaut habe, auf der Titelseite. Einen weiteren Tag darauf berichteten 10 überregionale Zeitungen über den Aufmarsch zorniger Bürger und geifernder Neonazis. Aber nur eine einzige Zeitung nennt in gleicher Größe den möglichen Mord als Grund. Und als am Tag nach dem Todesfall in Köthen ein Afghane in Paris 7 Menschen mit einem Messer verletzt, bleibt die Tat auf den meisten Portalen eine Randnotiz. Ich glaube, dass diese unterschiedlichen Gewichtungen für viele Menschen unverständlich sind. So erodiert Vertrauen, aber Vertrauen ist der wichtigste Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Die Suche nach der Wahrheit und Wahrheitsfindung sind Grundlagen für die politische Urteilsbildung jener Bürger, die unsere Leser und unsere Nutzer sind. Und wenn in einer Gesellschaft an sich Wahrheit relativiert wird durch propagandistische Manipulation von allen Seiten, quasi zu einer Art Ansichtssache erklärt wird, dann wackelt das Fundament. Dann ist demokratische Meinungsbildung, Diskurs und am Ende Demokratie nicht mehr möglich. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem meiner minderjährigen Söhne. Dabei spielte eine banale quantitative Tatsache eine Rolle. Mein Sohn bestritt diese Tatsache. Ich verwies auf einen Zeitungsartikel. Mein Sohn sagte, naja, wir wissen doch, dass Zeitungen nicht immer die Wahrheit schreiben. Ich verwies auf einen Lexikon-Eintrag. Er blieb stur. Das stimmt nicht. Auch Lexika können sich irren. Und an einem solchen Punkt, meine Damen und Herren, endet dann die Diskussion. Wenn es keine Quelle des Vertrauens gibt und wenn es irgendwann auch keine Verständigung mehr darüber gibt, dass 1 und 1 2 ist, dann hört Verständigung an sich auf. Wenn aber jemand beispielsweise diskutieren will, was eine Hetzjagd ist, muss das noch kein Vorbote von rechtsradikalem Revanchismus sein. Es kann zum Beispiel gesunde Skepsis gegenüber schnellen Gewissheiten und gegenüber Autoritäten sein. Bei der Recherche hat es sich in manchen Ressorts, bei manchen Zeitungen und Fernsehsendern aber offenbar eingebürgert, sich ohne Nachfrage auf die Regierung zu verlassen. Dabei ist auch die Regierung im ausschließlich journalistischen Sinne Gegenspieler. Ein Journalist sollte sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Den Satz, den Sie alle kennen, hatte Hajo Friedrichs geprägt, der bei der BBC lernte. Mein Eindruck ist, die Angelsachsen sind uns in dieser Hinsicht voraus. Deshalb konnte und musste Jay Rosen uns im Sommer die Leviten lesen. Wir sollten unsere Lehren ziehen und mutiger werden, kritischer, unberechenbarer, wehrhafter. Sonst denkt Bodo Ramelow von den Linken noch, er könne ein zweites Mal machen, was er im Sommer tat. Der Ministerpräsident Thüringens drohte, ein Interview wegen einer ihm nicht genehmen Frage abzubrechen. Zitat, ich würde sehr empfehlen, dass das nicht Teil des Sommerinterviews wird, soll er gesagt haben. Und weiter, ich stehe auf und gehe. Und der Mitteldeutsche Rundfunk schnitt die entsprechenden Szenen angeblich aufgrund redaktioneller Abwägungen heraus und begann das Rundfunkinterview mit Ramelow von vorn, ganz so, als wäre nichts gewesen. Es ist an uns Verlagen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Journalisten ermutigen und eine kritische, unabhängige Arbeitsweise ermöglichen. die einen Investigativreporter mit den Achseln zucken lassen, wenn er von Rechtsanwälten eingeschüchtert wird, die eine Nachrichtenjournalistin so absichern, dass sie nur müde lächelt, wenn ihr von Pressesprechern subtil gedroht wird. Während Journalisten nach der Wahrheit suchen, glauben andere, sie gepachtet zu haben. In den sozialen Netzwerken weiß immer jemand, dass es wieder ein Ausländer war oder umgekehrt, dass jeder, der Migration und Kriminalität in einem Satz erwähnt, ein Nazi ist. Was auf Facebook und Twitter oder auf Snapchat oder Instagram als Wahrheit daherkommt, ist in vielen Fällen nichts anderes als dumpfe Hetze. Und damit komme ich zu einer zweiten Eigenschaft, die aus meiner Sicht das Prinzip Zeitung auszeichnet. Es ist etwas, das es nicht hat. Etwas, das dem Prinzip Zeitung fehlt. Denn das Prinzip Zeitung ist nicht social. Das heißt, nicht eine teilweise anonyme soziale Konstellation entscheidet, was publiziert und geteilt wird, wie etwas zu sehen ist, was wahr ist und was falsch, sondern eine klar identifizierbare Absenderschaft. Ein Verlag, eine Marke, eine Redaktion, ein Chefredakteur, ein Redakteur, ein Journalist, ein Autor treffen eine Entscheidung und übernehmen für diese Entscheidung Verantwortung. Das Prinzip Zeitung ist nicht denkbar ohne Verantwortung. Das spiegelt sich konkret in Autorenzeilen, unter oder über den Artikeln, natürlich im Impressum, wo Journalisten, aber auch Verleger mit ihren Namen für ihre Suche nach der Wahrheit einstehen. Und für die Verantwortung, die wir Verleger mit dieser Suche auf uns nehmen, die übrigens nicht bedeutet, dass in professionellen Redaktionen keine Fehler gemacht werden, aber sehr wohl, dass wir Verlage uns dafür entschuldigen, die Ursachen des Fehlers aufklären, gegebenenfalls sogar rechtlich begründen. Schadensersatz zahlen, kurzum, die Verantwortung übernehmen. Es entscheidet also keine anonyme Netzgemeinde über die Relevanz einer Nachricht. Die Informationen von Presse- oder Regierungssprechern stehen eben nicht gleichrangig neben der Einschätzung unabhängiger Journalisten. Und es ist auch nur schwer möglich, sich auf einer Nachrichtenseite oder in einem gedruckten Blatt über die Welt zu informieren und dabei ausschließlich eine Weltsicht oder noch radikaler nur ein Thema zur Kenntnis zu nehmen. Zeitungsjournalismus ist immer horizonterweiternd. Er interessiert seine Leser für Themen, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie interessieren könnten. Es gibt kein Unfollow wie auf Twitter, kein Snooze this person for 30 days wie auf Facebook. Journalisten sind Wecker, die sich nicht abschalten lassen. Das Prinzip Zeitung ist, wenn es verantwortungsvoll und professionell gelebt wird, das wirksamste Mittel gegen die Filterblasen dieser Welt, denn es lässt sie platzen. Deshalb besorgt es mich, wenn streitbare Redakteure, die auch mal gegen die Blattlinie schreiben, unter dem Druck der Leser oder von dem eigenen Chef kritisiert und eingeschränkt werden. Da ist der Literaturkritiker, der für ein nicht genehmes Buch stimmte und deshalb mächtig Ärger bekam. Da gibt es die Autorin, die zur Seenotrettung von Flüchtlingen eine andere Meinung beschreibt als die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen und die daraufhin wie eine Aussätzige behandelt und eingeschüchtert wird. Und da ist etwa in unserem Haus der Text eines langjährigen, als links wahrgenommenen Redakteurs, der schildert, warum er eigentlich ein Konservativer sei. Dieser Text aber wird nicht gedruckt, weil er dem Image der Zeitung schade. Egal, was man von einzelnen Texten hält, ohne starken Binnenpluralismus drohen wir, selbst eine Blase zu werden, statt jene auf Facebook und Twitter und vielleicht auch im Berliner Regierungsviertel zu zerstören. Ich bin überzeugt, dass soziale Medien neben vielem Positiven, wir verdanken ihnen viel Positives, die Dinge sind ja nie schwarz-weiß, aber doch auf diesem Feld ihren Teil zur Verrohung der Sprache und der Debatte der Meinungsverschiedenheit beitragen. Auf Facebook nannte der Chef der niedersächsischen AfD-Jugendorganisation Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg einen Verräter und Feigling. In einer Facebook-Gruppe unterhielten sich Parteimitglieder derselben Partei nach Berichten diverser Medien, zum Beispiel über das Bild eines Paares, er schwarz, sie weiß. Die Vokabeln waren, ich zitiere, Negernutte, abartig, widerlich. Bei uns herrscht manchmal Beklemmung, wenn in einer unserer Redaktionen Nachrichten aus den sozialen Medien eingehen, in einer Sprache des Hasses, meistens unter falschem Namen. Ich zitiere, ich werfe Granaten auf das Bildbüro Hanna Luciano auf Instagram. Bild, bald kommen wir alle und stürmen eure Redaktion mit Sprenggürteln. Wartet ab. Nutzer Jöll. Ich bring dir das mit dem Sprengstoffgürtel auf dem Weihnachtsmarkt bei, Kevin. Und dann Anschlag am Dienstag um 17 Uhr in eurem Hauptsitz in Berlin, ist mir Wurst, ihr räudigen Straßenhunde. Oder zusammen mit dem Bild eines Reporters. Chemnitzer beseitigt die Springerschmierer, die gegen das Volk hetzen und die Drahtzieher der Morde von Merkels Gästen sind. Beseitigt den Hetzer und Hauptschreiberling im Raum Chemnitz, dann kommt der volle Name des Reporters auf dem Fahndungsfoto Mitte und dann kommt ein Link, das ein Foto des Reporters zeigt. Meine Damen und Herren, das ist kein Problem, das Bild exklusiv hat. Im Gegenteil, rufen Sie das Twitter-Profil eines beliebigen Journalisten auf, er links, er konservativ, und lesen Sie, was unter den Tweets der Kollegen geschrieben wird. Dem Kollegen mit einem exotischen Namen wird empfohlen, er solle ab über den Teich oder gleich wieder nach Asien. Wer der Regierung kritisch gegenübersteht, ist schnell kein Journalist mehr, sondern ein Nazi. Heute ist überhaupt jeder, der anderer Meinung ist, schnell mal ein Nazi, was eine unglaubliche Verharmlosung des Nationalsozialismus und des Holocaust ist. Es hat sich etwas geändert im Denken und in der Sprache. Und wenn sich Denken und Sprechen verändert, verändert sich irgendwann auch das Handeln. Verbaler Gewalt folgt oft Gewalt gegen Sachen und schließlich Gewalt gegen Personen. Die eskalierende Verrohung der Auseinandersetzung ist besorgniserregend. Ein wirksames Gegenmittel ist das Prinzip Zeitung. Der amerikanische Internetpionier Jaron Lanier hat kürzlich gesagt, ich zitiere, die unabhängige Presse macht mehr Gutes für die Welt als all das Gute, das durch tausende Facebooks zusammengenommen jemals entstehen könnte. Und weiter, wir müssen einen Weg finden, um den Schaden rückgängig zu machen, der dem Journalismus und anderen Institutionen, die für Anstand einstehen, zugefügt wurde. Er hat recht. Und deshalb erwarte ich, dass der Wettbewerb gerade mit den großen internationalen Plattformen Google, Facebook, Amazon aus den USA, künftig auch Alibaba, Tencent, ByteDance und Baidu aus China zu fairen Rahmenbedingungen geschieht. Dafür sind unsere nationalen Regierungen und die Europäische Union verantwortlich. Sie sichern damit Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit und am Ende Demokratie. Ich komme damit zur dritten Eigenschaft, die aus meiner Sicht essentiell für das Prinzip Zeitung ist. Meinungs- und Informationsfreiheit. Es sind genau genommen zwei Ideen. Die eine schützt das Recht, sich zu äußern, die andere das Recht, vom Staat Informationen zu erhalten. Beide stehen zum Glück in Demokratien allen Bürgern zu. Es sind aber in der Regel Journalisten, die sie ausschöpfen. Dieses Glück gilt nicht überall aus der Welt. Und es sind ausgerechnet einige der größten Märkte, die weder an Informationsfreiheit noch an freie Rede glauben. Ihr Erfolg macht sie attraktiv für den Westen und ihr Geld macht sie mächtig. Deshalb sind Informations- und Meinungsfreiheit zu Gradmessern ethischer Verantwortung geworden. Wer kämpft für sie? Wer pfeift auf sie? Wer kassiert? Vor 8 Jahren verließ Google China aus Protest gegen Zensurvorgaben. Sergey Brin, einer der beiden Gründer, sagte damals, die Zensur und die Überwachung in China hätten dieselben Merkmale des Totalitarismus wie in der Sowjetunion, in der er geboren wurde. Don't be evil, lautete damals das offizielle Firmenmotto. Das ist Geschichte. Google überlegt jetzt, in den Markt mit über 800 Millionen Internetnutzern zurückzugehen. Ein Markt, auf dem riesige Wettbewerber entstanden sind. Womit wird Google dort Geschäfte machen? Mit dem Produkt Dragonfly. Es ist eine zensierte Version der Google-Suchmaschine. Sie verknüpft nach Medienberichten die Telefonnummer des Nutzers mit seinen Suchanfragen. Außerdem soll es eine Liste mit verbotenen Begriffen geben, nach denen nicht gesucht werden kann. Das wäre eine Suchmaschine, die das Internet in China unfrei bleiben und noch unfreier werden lässt. Die sich dem Diktat der chinesischen Führung unterwirft, dem Totalitarismus. Google wird so einen Baustein für den Überwachungsstaat liefern. Und die chinesische Bevölkerung ist bald Subjekt einer besonders perfiden technologischen Überwachung. Mit einem Social Credit System wird die chinesische Führung ab 2020 die Totalüberwachung der Bürger standardisiert haben. Modernste Technik hilft dabei, jeden einzelnen Bürger in einem Scoring-System zu bewerten und einzustufen. Wer hier dem Regime unangenehm auffällt, spürt die Auswirkungen kurze Zeit später. Bei der Wohnungssuche beispielsweise oder bei der Jobsuche. Nur wer linientreu ist, wird belohnt. Dieses System stellt das westliche Digitalisierungsversprechen auf den Kopf. Je digitaler das Land wird, desto unfreier werden seine Bürger. Der Fortschritt, die Innovationskraft, die Technikbegeisterung sind atemberaubend. Im Bereich künstlicher Intelligenz, einem der wichtigsten Zukunftsthemen, wird China bald weltweit führend sein, weil es einen viel liberaleren Regulierungsrahmen hat, einen Regulierungsrahmen, der einzig und allein dem Staatsziel dient und damit in scharfem Kontrast zu Amerika und vor allen Dingen Europa steht. Chinesische Plattformen drängen schon nach Europa. Der chinesische Staatskapitalismus ist überhaupt auf Einkaufstour. 60 Milliarden Dollar gerade nochmal in Afrika, damit die Rohstoffreserven immer mehr in chinesischer Hand sind. Wir befinden uns in einem Systemwettbewerb. Wir haben die westliche Marktwirtschaft, die liberale Demokratie und den starken Rechtsstaat. Diese Kombination war bislang erfolgreicher als jede andere Gesellschaftsordnung. Kann sie sich auch gegen den chinesischen Staatskapitalismus und Überwachungsökonomie behaupten? Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns langsam an China gewöhnen, anstatt der lang gehegte Hoffnung, dass sich China langsam unseren Standards im Hinblick auf Menschenrechte und Pressefreiheit angleichen würde? Überzeugt, Wandel durch Handel ist eines der größten Märchen der Neuzeit. Nicht nur Google, auch Apple und Amazon geben sich in dieser Hinsicht geschlagen. Sie speichern schon heute, wie von der chinesischen Führung gewünscht, die Cloud-Daten ihrer Nutzer in lokalen Rechenzentren, auf die das Regime wahrscheinlich Zugriff hat. Und in Deutschland sieht es, was das Rückgrat betrifft, kaum besser aus. Im Februar hat Mercedes vor der chinesischen Regierung einen Kotau gemacht. Der Autohersteller hatte auf einem belanglosen Werbefoto einen Satz des Dalai Lama zitiert. Das mochte China nicht. Dafür musste sich der CEO Dieter Zetsche selbst entschuldigen. Seine Entschuldigung wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur öffentlich gemacht. Der größte Einzelaktionär von Daimler wurde übrigens kurz darauf, Ende Februar, ein Chinese. Li Shufu, der Eigentümer des chinesischen Autokonzerns Geely. Zwischen diesen beiden Vorgängen gibt es sicher keinerlei Zusammenhang. Die Pressefreiheit ist seit Jahrzehnten einer der verlässlichsten Freiheitsindikatoren. China belegt in der Rangliste der Pressefreiheit Platz 171 von 180. Nach Informationen von CNN sind in China derzeit etwa 2 Millionen Menschen damit beschäftigt, das Internet zu kontrollieren und die Presse zu zensieren. Aber auch wir in der Europäischen Union sind nicht vor Entwicklungen gefeit, die die Freiheit, insbesondere die Pressefreiheit, einschränken. Ich zitiere, die Pressefreiheit verdient in Ungarn ihren Namen nicht mehr, sagte die ehemalige EU-Kommissarin Viviane Reding vor 4 Jahren. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen warnte bereits vor 2 Jahren, ich zitiere, die EU-Kommission sollte die polnische Regierung ultimativ zur Rücknahme ihrer Medienreform auffordern, die Unabhängigkeit der Medien und damit ein Grundpfeiler der Demokratie in einem wichtigen EU-Mitglied stehen auf dem Spiel. Lange bevor in der Slowakei im Februar der Investigativreporter Jan Kuciak ermordet wurde, beschimpfte der inzwischen zurückgetretene Ministerpräsident Robert Fico Journalisten als, ich zitiere, dreckige antislowakische Prostituierte, Idioten und Hyänen. In Tschechien präsentierte Staatspräsident Miloš Zeman bei einer Pressekonferenz eine Kalaschnikow-Attrappe aus Holz mit der Aufschrift »Für Journalisten«. Bei unserem NATO-Partner Türkei sitzen mehr professionelle Journalisten im Gefängnis als in jedem anderen Land der Welt. Nur in Ägypten sind es, glaube ich, genauso viele. Aber bei aller Freude über die Entlassung der beiden Reporter Deniz Yücel und Meza Litolu in der Türkei ist die Pressefreiheit weitgehend abgeschafft. Journalismus ist oft lebensgefährlich. Weltweit sind in diesem Jahr schon 55 Journalisten bei Ausübung ihres Berufs getötet worden. 155 Journalisten sind derzeit inhaftiert. Hinzu kommen weitere Opfer, die für dieselbe Sache kämpfen. Kameraleute zum Beispiel oder Freimitarbeiter. Wir ehren sie für ihre Arbeit und wir gedenken ihrer. Auch indem wir dafür sorgen, dass bei uns in Deutschland eben nicht an der Unabhängigkeit und der Freiheit der Journalisten gerüttelt wird. Und das führt mich jetzt zu einer ganz konkreten Forderung. Ich erwarte von der Polizei, von Spezialkräften, von Hundertschaften, von einzelnen Beamten, auch unter dem größten Stress und Druck im Einsatz, wie auch von ihren Vorgesetzten und Behördenleitungen, selbst von Geheimdiensten und ganz besonders von der Politik, die hier die Spielregeln aufstellt, dass Reporter und Journalisten bei der Recherche nicht aufgehalten werden, bei der Arbeit nicht behindert werden, ganz im Gegenteil, dass ihnen geholfen wird, dass sie geschützt werden. Journalisten müssen bei ihrer Arbeit in Sicherheit sein. Meine Damen und Herren, das ist in Deutschland nämlich leider immer häufiger nicht der Fall. Wie das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit berichtet, gab es allein in den ersten 8,5 Monaten des Jahres 2018 mindestens 22 tätliche Übergriffe mit mindestens 28 angegriffenen Journalisten und Medienmitarbeitern. Ich zitiere, mit Ausnahme von 2 Fällen ereigneten sich alle Taten im Umfeld von rechtspopulistischen oder rechtsextremen Versammlungen. Allein auf der Demonstration am 1. September in Chemnitz wurden 9 Angriffe mit 11 Betroffenen erfasst. Ein neuer Negativrekord. Kameraleute, Reporterinnen und Fotografen wurden geschlagen, getreten, bespuckt oder gestoßen, vereinzelt sogar mit Gegenständen oder Waffen angegriffen. Hat man immer versucht, sie angemessen zu schützen? Journalisten berichten in den vergangenen Monaten immer wieder davon, bei Demonstrationen und Ausschreitungen behindert worden zu sein. Wenn zum Beispiel ein Fernsehteam aus Journalisten in Sachsen bei Arbeit 45 Minuten von der Polizei aufgehalten wird und der zuständige Ministerpräsident im Anschluss twittert, die einzigen Personen, die bei dieser Demonstration seriös aufgetreten seien, seien Polizisten gewesen, dann ist das exakte Gegenteil von dem, was ich von einem Rechtsstaat erwarte. Umgekehrt, auch das gehört zum Thema, sind Journalisten natürlich nur dann Journalisten, wenn sie wirklich journalistischer Arbeit nachgehen, die wenigen schwarzen Schafe, die einfach nur Aktivisten sind, sich aber als Berichterstatter tarnen, schaden unserer Zunft. Deshalb nochmal, der physische und ideelle Schutz von Journalisten ist Kernbestand der inneren Sicherheit eines Rechtsstaats. Das alles ist besorgniserregend. Trotz allem bleibe ich am Ende optimistisch, denn in all diesen Herausforderungen und Bedrohungen und Fehlentwicklungen liegen ja zugleich tatsächlich enorme Chancen, unsere Arbeit, unser Metier noch unverzichtbarer zu machen, es relevanter zu machen, es interessanter zu machen. Wir spiegeln im Grunde durch diese Auseinandersetzungen auch die Relevanz und Brisanz unserer Arbeit, aber nur dann, wenn es uns gelingt, dieses Prinzipzeitung wirklich weiter zu stärken, politisch, wirtschaftlich, journalistisch, werden wir daraus tatsächlich eine Verbesserung der Zustände, eine Stärkung unseres Metiers machen. Erstens durch konsequente, unabhängige, nie voreingenommene und immer mutige Suche nach der Wahrheit. Zweitens, indem wir ohne Wenn und Aber Verantwortung für das übernehmen, was wir bei der Suche nach Wahrheit finden und publizieren und damit durch Vorbild und engagierte Medienpolitik verantwortliche Absenderschaft von verantwortungsloser Absenderschaft unterscheiden. Und drittens, weil wir alles tun, um Meinungs- und Informationsfreiheit zu verteidigen. Überall auf der Welt, von China bis Russland, von der Türkei bis nach Syrien, aber auch und gerade in Deutschland und am allermeisten, meine Damen und Herren, im eigenen Haus, in Ihrem eigenen Verlag, da, wo Sie selbst, wo wir alle selbst und ohne jede Entschuldigung oder Relativierung für die Zustände verantwortlich sind. Jeder von uns kann selbst ein Klima der Angst oder der Ermutigung, des Duckmäusertums oder der Zivilcourage schaffen. Wenn wir all das beherzigen und wenn Politik und Polizei dafür sorgen, dass Journalisten in Sicherheit arbeiten können, dann liegen, davon bin ich überzeugt, die besten Zeiten noch vor uns. Noch nie war Journalismus so vielfältig, noch nie war er so schnell und so präzise wie heute. Und seit langem war er nicht mehr so offenkundig wichtig für den Fortbestand unserer offenen Gesellschaft. Die zunehmende Brisanz der Verhältnisse kann übrigens auch dazu beitragen, dass wir endlich wieder die besten, die größten Talente für unsere Branche begeistern. Das war nämlich in den letzten 2 Jahrzehnten nicht immer der Fall. Für viele der allerbegabtesten Köpfe war es verlockender, bei einer Technologieplattform oder bei einem Start-up zu arbeiten. Aber je mehr die intelligentesten Talente erkennen, wie gefährlich die Verhältnisse ins Wanken geraten sind, dass alles möglich ist, von Brexit bis Annexion der Ukraine, von manipulierten Wahlen bis Cambridge Analytica, desto mehr realisieren sie, dass Journalismus essentiell ist und eben hochattraktiv oder, wie ich finde, der schönste Beruf der Welt. Mit eben dieser Mischung aus Sorge, Selbstkritik, aber vor allem auch aus Selbstbewusstsein und Zuversicht sollten wir in die Zukunft schauen. Alles ist möglich. Und lassen Sie uns einfach alles tun, um das Beste zu ermöglichen. Damit wir uns nicht, wie Yuval Harari, vor natürlicher menschlicher Dummheit fürchten müssen, sondern von künstlicher und humaner Intelligenz profitieren können. Mithilfe der besten Erfindung der Neuzeit, der Zeitung. Die Voraussetzung dazu wurde am besten vor etwa 2500 Jahren definiert, wahrscheinlich von Perikles. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.